Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein darf und ich bete noch am Anfang, bevor wir in das Wort Gottes einsteigen. Vater, wir danken dir jetzt. Wir haben jetzt schon so viel über dich gehört und gesungen und auch innerlich im Herzen bewegt. Danke über all das Gute, was wir uns jetzt auch schon zusingen und zusagen durften. Danke auch über die Hoffnung, von der wir heute Morgen schon hören durften. Danke, dass du für uns alle eine gute Zukunft hast auf dieser Erde, dass du möchtest, dass wir Frucht bringen, dass wir ein Leben haben, das Segen hinterlässt, Segensspuren. Aber danke, dass diese Segensspuren auch eines Tages nach Hause führen werden und dass du dort schon sagst, du hast Wohnungen für uns bereitet. Danke, dass wir eine solche Hoffnung haben, die über das Leben hier hinausgeht. Und wir wollen jetzt einfach beten, dass du uns unsere Herzen öffnest, dass wir uns neu auf dich ausrichten, dass wir auch neu von dir empfangen, dass du redest zu jedem von uns ganz persönlich. Segne jetzt auch dein Wort an uns. Amen. Ja, ich möchte euch heute Morgen, bevor ich in das Thema einsteige, mal eine Frage stellen. Und ihr müsst nicht öffentlich darauf reagieren, aber ich möchte dich trotzdem ermutigen und euch einfach mal ganz ehrlich euch im Herzen zu fragen. Wir haben gerade gesungen, ich darf ehrlich sein vor dir. Wer von euch würde denn in seinem eigenen Glaubensleben gerne noch mehr mit Gott erleben? Müsst nicht reagieren. Wer würde gerne Gott noch tiefer kennenlernen? Wer würde gern noch Dinge mit Gott erleben, die er vielleicht noch nie erlebt hat, egal wie alt wir sind, ob 17 oder 70? Und vielleicht letzte Frage, wer würde bis zu seinem letzten Tag hier auf der Erde das Maximum mit dem erleben, was Gott für euch vorbereitet hat? Vielleicht fragt sich jetzt jemand, warum frage ich diese Frage? Mir ist sie tatsächlich erst während dieses Liedes eingefallen. Wir dürfen ehrlich sein vor dir. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir manchmal ehrlich sind vor uns. Und zwar ehrlich vor unserem eigenen Herzen. In der Bibel heißt es mal an einer Stelle, das menschliche Herz ist ein seltsames Ding. Und das ist manchmal wirklich gar nicht so einfach, ne? Weil wir natürlich auch als Menschen emotional und psychologisch unterschiedlich agieren. Wir hören manchmal Botschaften, die lassen wir uns heran. Wir hören aber manchmal andere Botschaften, die schieben wir auch bewusst erstmal weg. Oder wir öffnen uns für Dinge. Aber manchmal gibt es auch Momente, wo wir uns nicht mehr öffnen, weil wir vielleicht enttäuscht wurden zum Beispiel. Und weil wir sagten, ich habe doch vor 20 Jahren mich schon mal auf so einen ähnlichen Weg eingelassen und damals ging es nicht so positiv aus, wie ich gehofft hatte und jetzt bin ich eben enttäuscht. Und weil Enttäuschung oft auch Schmerz hervorruft, schützen wir uns dann manchmal, wieder enttäuscht zu werden. Ich habe in meinem Glaubensleben auch manchmal Dinge nicht immer so toll erlebt, wie ich es gehofft hatte. Ich denke jetzt gerade nochmal an Marga zurück. Ich glaube, einige, die hier sitzen, haben für einen anderen Ausgang der Geschichte gebetet, als es jetzt war. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder, solange wir auf dieser Erde sind, ehrlich im Herzen hinterfragen, bin ich bereit, mich von Gott weiterführen zu lassen? Oder bin ich an irgendeinem Punkt stehen geblieben und habe einfach zugemacht? Habe ich vielleicht einfach zugemacht, damit Gott mit meinem Leben noch Dinge tun könnte, die ich ihm jetzt gar nicht mehr erlaube? Das ist möglich. Schaut in die Bibel, wie viele Stellen gibt es, zum Beispiel schon im Alten Testament, wo manchmal Gott Pläne hatte, die nicht funktioniert hatten, weil die Menschen einfach gesagt haben, nein, wir sind jetzt nicht dafür bereit. Manchmal denken wir, dass Erweckung, wofür wir, glaube ich, als Christen ja alle hoffen und beten, dass Erweckung ausschließlich mit Gott zu tun hat. Ich glaube, das ist nicht ganz wahr. Wahrscheinlich hat sie überwiegend mit ihm zu tun, aber nicht ausschließlich, weil er dazu trotzdem immer irdische Gefäße benötigt. Vielleicht überschätzen wir manchmal auch uns, und unterschätzen ihn, dass wir eben denken, wir kriegen das schon auch ohne ihn hin. Das ist genauso falsch. Aber alles, was Gott
auf dieser Erde tut, von Anbeginn der Zeit bis an den jüngsten Tag, alles, was er tut, tut er immer mit und durch Menschen. Menschen wie dich und Menschen wie mich. Und jeder von uns hat jeden einzelnen Tag die Gelegenheit, in seinem Herzen zu sagen, Gott, ich bin bereit. Gebrauche mich. Erfülle mich. Und manchmal ist Gott sehr geduldig und wartet Jahre auf unsere Bereitschaft. Aber ich will dir das heute Morgen nochmal so und uns allen so ein bisschen mitgeben. Gott, wir haben oft diese Formulierung gebraucht, Gott ist kein Automat, wir kennen diese Formulierung, meistens aufs Gebet benutzt. Ich würde aber auch sagen, er ist kein Automat mit dem, was er mit uns tun kann. Er übergeht unseren Willen nicht einfach komplett. Manchmal verändert er ihn liebevoll, Gott sei Dank. Aber er fragt trotzdem, was willst du, dass ich dir tun darf? Selbst bei den Menschen in der Bibel, wo es offensichtlich war, fragte er, was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich werde heute Morgen nochmal über ein Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es in den meisten unserer Prägungen in den letzten Jahrzehnten einfach zu kurz kam. Ich habe vor einem halben Jahr schon mal über das Thema gesprochen, aber ich möchte es heute nochmal ein bisschen vertiefen. Und zwar möchte ich heute Morgen nochmal über das Thema der Heilige Geist sprechen. Und ich möchte ja und euch schon mal vorweg sagen, ich persönlich glaube, alles, was du in deinem Glaubensleben erleben wirst, alles. Und an der Stelle bin ich wirklich absolut und sage alles. Wenn es funktionieren soll, brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes dazu. Du kannst nicht geistliche Dinge ohne Gottes Geist tun. Manchmal neigen wir dazu, weil wir sozusagen die Auswirkungen seines Geistes sehen. Und wenn wir die Auswirkungen sehen, dann haben wir das Gefühl, wir könnten das menschlich nachimitieren. Wir könnten es nachbauen sozusagen. Und dann versuchen wir das als Menschen manchmal, über Emotionen zum Beispiel oder über irgendwelche Techniken. Ne? Wir werden, heute Morgen wurde es schon gesagt, in 14 Tagen nochmal so ein Seminar haben zum Beispiel und ich ermutige euch, seid dabei. Aber ich glaube, es ist immer so wichtig, dass wir uns bewusst machen, alles, was wir wirklich für Gott tun wollen, egal wann das ist, wo das ist, wenn es echt ist, ist der Heilige Geist daran beteiligt. Du kannst keinen Menschen überzeugen oder überreden, dass er doch auch deinen Glauben und den christlichen Glauben gut findet. Das funktioniert nicht, wenn der Geist nicht im Herzen die Person selbst berührt. Dann sind deine und meine Worte vielleicht daran beteiligt, aber er ist immer das Zentrum. Deshalb sagt die Bibel auch an vielen Stellen zum Beispiel, wenn der Herr sein Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Dann haben wir vielleicht eine Kulisse gebaut, wisst ihr? Ich habe früher mal Architektur studiert. Und damals war es so, dass es verpönt war, man nannte das in der Architektur Kulissenbau. Das heißt, du hast einfach irgendetwas gebaut, so wie kennt ihr vielleicht bei diesen Westernstädten, wo man vielleicht mit seinen Kindern so mal hingeht oder mit den Enkeln. Das ist einfach nur eine Kulisse. Und wenn du dahinter guckst, dann sind da nur so zwei große Holzstangen in den Boden gerammt, damit das Ding nicht einfach umfällt beim ersten Wind. Das ist nur eine Kulisse. Und ich glaube, wir können auch als Christen in der Gefahr sein, Kulissenbau zu betreiben. Dass wir einfach sagen, wir machen das einfach nett und wenn wir noch genau das Richtige hier tun und die Deko ist noch ein bisschen schöner und dann kommt vielleicht auch noch die Freundin auch noch mal mit oder die Erna oder der Michael und dann haben wir auch ein paar mehr Leute. Aber wenn es echt ist, ist es nicht Kulissenbau, sondern ist im Geiste etwas passiert. Und wenn im Geiste etwas passiert, dann zeigt sich irgendwann auch äußerlich etwas, aber es ist immer von innen nach außen. Und deshalb will ich euch ermutigen, der Heilige Geist ist eben nicht so etwas oder auch nichts, wofür wir uns fürchten müssen. Es ist, bin ich ehrlich zu euch, es ist manchmal schwer zu greifen. Da bin ich ganz ehrlich, weil wir alle ja Menschen sind und wir alle suchen ja in unserer Seele nach einem Ankerbild, versteht ihr? Wir brauchen ja irgendetwas, woran wir uns festhalten können. Wenn ich das Wort Auto sage, dann hast du irgendein Auto innerlich als Bild. Wenn ich sage Haus, dann hast du ein Haus innerlich vor deinen Augen. Wenn ich sage Natur, hast du Natur innerlich vor Augen. Wenn ich sage Geist, dann hast du entweder nichts vor Augen oder vielleicht irgend sowas in der Art. Und ich glaube, das macht es manchmal für uns so schwer, weil wir eben wirklich kein Ankerbild verknüpft haben mit dem Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist ein gleichwertiger Teil der Trinität. So empfinde ich es zumindest und ich gehe davon aus, die meisten von euch auch. Der ist nicht ein Es, sondern ein Er. Ein Wesen der Trinität Gottes. Und deshalb ist es so dramatisch, wenn wir den dritten Teil einfach in unserem Glauben oft so gering schätzen. Ich sage ja nicht, dass wir ihn gleich überbetonen sollen, versteht ihr? Das ist auch manchmal passiert. Aber wir müssen ja nicht vom einen Extrem ins andere, sondern wenn wir in der Bibel lesen, dass es Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist gibt, dann hat es ja einen Grund. Einen Grund. Und auch da muss ich euch nochmal bewusst ein bisschen wach machen heute Morgen, nämlich das Zeitalter, in dem du und ich heute leben, ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Jesus ist lebendig, auferstanden, das bekennen wir. Aber er ist beim Vater. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Der Teil der Trinität, der heute Morgen hier ist, und hoffentlich mich und dich irgendwie berührt. Der Teil der Trinität ist der Heilige Geist. Und das ist gut so. Schaut mal, im Leben von Jesus spielte der Heilige Geist eine extreme Rolle. Eine extreme Rolle. Überlegt mal, manchmal denken wir, auch das kann ich jetzt nur streifen, sonst bräuchte ich ein bisschen länger Zeit, aber manchmal denken wir, Jesus war eben Gott und weil er eben Gott war, ging da grundsätzlich bei ihm eben immer alles. Ja, der ist einfach Gott gewesen, irgendwie reingepresst in einen Körper und jetzt war er eben hier auf Erden. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, weil Jesus sagt an einigen Stellen, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Und jetzt stelle ich dir die Frage, die musst du dir selber beantworten. Warum kam denn der Heilige Geist noch einmal ganz bewusst auf Jesus bei seiner Taufe? War er nicht schon ein geistgezeugtes Wesen? War denn da nicht schon von Zeugung an der Heilige Geist, der Teil, der ihn in diesen Körper hineinlegte? Also warum um alles in der Welt kam er noch einmal auf ihn? Bei seiner Taufe, du kennst diese Stelle, oder ihr, diese Worte des Vaters, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und dann kam der Heilige Geist sichtbar für alle auf ihn. Und jetzt kannst du die Frage stellen, wie viele Zeichen und Wunder tat denn Jesus vor diesem Moment? Wie viele? War das Zufall? Obwohl er als himmlischer, übernatürlich gezeugter Mensch, als Sohn Gottes Mensch wurde, Fleisch ins Fleisch kam, sagt man in der Theologie, Inkarnus, ins Fleisch kommen. Trotzdem wartete er bis zu diesem Moment, wo er äußerlich getauft wurde und zeitgleich kam die Taufe vom Himmel auf ihn durch den Heiligen Geist und erfüllte ihn. Und in diesem Moment, erst in diesem Moment, ging das Wirken Jesu richtig los. Ich habe diese Stelle hier nochmal zum Nachlesen. Der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und seine Stimme ertönte aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Der Heilige Geist kam in leiblicher Gestalt auf ihn herab. Ich formuliere es nochmal um. Der dritte Teil Gottes, der Trinität, kam noch einmal auf Christus bewusst herab und rüstete ihn aus mit Kraft. Mit Kraft. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen. Johannes sah den Geist wie eine Taube herabsteigen. Das war nicht irgendwie so ein kleines Nebenprodukt, wisst ihr? So nach dem Motto, ach, was haben wir für eine schöne Tauffeier gehabt? Und dann kam da zufällig auch noch ein Täubchen herab. Sondern es war der Geist Gottes, der noch einmal ganz bewusst Christus erfüllte und sagte, ich rüste dich jetzt aus zu deinem Dienst. Und du kannst das jetzt vielleicht mal selbst prüfen, schaut, aber ich bin überzeugt, dass ab diesem Moment der Heilige Geist in mächtiger Weise bei Jesus wirkte, bei allem, was er tat. Überleg mal, was passiert direkt nach seiner Taufe? Ich kann es euch vorlesen. Jesus aber, voll des Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geleitet. Vorher liest du davon nichts, aber in diesem Moment nach seiner Taufe, nach dieser Erfüllung, ging er vom Geist geleitet sofort in die Wüste, weil er dort dieser bekannten Versuchung widerstehen musste. Nachdem er widerstanden hat, Klammer auf, für deine und meine Versuchungen im Alltag ist es sehr hilfreich, wenn der Heilige Geist dir dabei hilft. Also alleine ist es schwierig. Nachdem er erfolgreich widerstanden hat, Gott sei Dank, heißt es weiter ab Vers 14, Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und fing dort an zu wirken. Und was passierte direkt danach? Lukas, sind wir immer noch Kapitel 4, diese Stelle kennt ihr auch. Er fing an, in eine Synagoge zu gehen und dort wurde ihm die Schriftrolle von Jesaja gereicht. Ihr kennt diese Stelle, oder? Und dann liest er, schlägt er auf und liest die bekannten Worte. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also gesalbt ist das Wort dafür, dass die Kraft Gottes auf ihm war. Und jetzt erklärt er, zu was er gesalbt wurde. Den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Dazu wurde er bei der Taufe gesalbt. Kannst du auch ohne Salbung versuchen. Ist wahrscheinlich nur nicht das gleiche Ergebnis. Also den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen die Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagenen die Freiheit ihres Herzens zu geben. Dazu wurde er gesalbt durch den Heiligen Geist, sagt Jesus selbst. Also nochmal die Frage, das war kein Nebenprodukt. Das war ein wesentlicher Teil seiner Lebensgeschichte, dass der Vater sagte, Jesus, ich habe dich hineingelegt in diesen Mutterleib. Und dann wuchs er auf, nahm zu an Weisheit und Erkenntnis. Er musste auch lernen, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Christus lernen musste. Aber dann gab es diesen speziellen Tag in seinem Leben, wo er getauft wurde und wo der Geist Gottes auf ihn kam und jetzt, sagt das Wort Gottes, gesalbt mit Geist zog er los und tat übernatürliche Dinge. Natürlich war er vorher auch Gott, gar keine Frage, aber er tat jetzt in der Kraft des Geistes, fing er seinen Auftrag an. Wisst ihr, und das ist so die Frage, ich befürchte manchmal, wir wollen geistliche Dinge aus eigener Kraft. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass wir zu allem, was wir wirklich mit Gott tun wollen, seine Hilfe brauchen. Deshalb können wir auch Erweckung oder Gemeindewachstum nie menschlich machen. Das ganz ehrlich, das ist völlig unmöglich. Ob du den Kaffee und das Foyer noch ein bisschen verschönerst oder ob hier die Musik sich ändert oder ob die Stühle neu werden, das ist alles äußerlich. Aber wenn der Heilige Geist mehr wirkt, weißt du, was war beim Volk Israel damals in der Wüste? Kennt ihr die Geschichte? Wo Mose total irritiert war und sagte, wie kriegen wir denn irgendwas zu essen für die Leute? Und dann sagt der Herr, er ließ einen großen Wind blasen und der trieb die ganzen Wachteln plötzlich zu ihnen. Wenn der Geist weht, dann passieren Dinge, die sind übernatürlich, die kann unser Verstand dann einfach nicht mehr verstehen. Und deshalb ist dieser Satz für mich immer so unglaublich wertvoll, Johannes 16, wo Jesus selbst sagt, ich sage euch die Wahrheit. Und das muss man sich auch schon überlegen, warum betont er das denn so? Ich sage euch die Wahrheit. Hat er sonst gelogen? Nein, natürlich nicht, aber weil es ihm so wichtig war, dass wir es glauben. Es ist gut für euch, sagt Jesus, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehen würde zum Vater, so würde der Beistand, also der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, so werde ich oder so will ich ihn zu euch senden. Also die meisten Christen von uns würden wahrscheinlich sagen, wenn wir die Wahl hätten, wäre es schöner, wenn wir jetzt Jesus hier hätten, live hier sitzen, hier predigen. Wäre das schöner für uns? Wäre das einfacher für uns? Könnten wir uns das besser vorstellen in unserem Ankerbild? Ja. Aber trotzdem sagt Jesus, es ist besser, dass es nicht so ist. Warum? Weil den Teil der Trinität, den er nach seiner Himmelfahrt senden wird, der wohnt jetzt in dir und in mir. Und zwar alle Zeit, rund um die Uhr, in jedem einzelnen Moment. Der ist hier drin. Die Frage ist nur, und das ist mir heute Morgen so wichtig, wie erfüllt sind wir von ihm? Er ist da, er geht auch nicht mehr weg. Deshalb sagt die Bibel, wir sind mit ihm versiegelt, weil das Siegel kann nicht mehr gelöst werden, Gott sei Dank. Es ist ein Beweis für unsere Erlösung. Aber wie voll wir von ihm sind, wie viel du und ich, wir uns von ihm leiten lassen, wie viel sich eine Gemeinde von ihm leiten lässt, das schwankt bei uns allen. Das ist keine Konstante. Bei Jesus war das eine Konstante. Jesus sagte nicht, oh, jetzt war ich heute mal die letzten 4 Wochen ein bisschen schlecht unterwegs, ich merke, ich war zu sehr am Fleisch, muss ich doch wieder irgendwie gucken, dass der Geist wieder zunimmt. Bei Jesus war das immer konstant voll. Deshalb lebte er auch konstant in solchen übernatürlichen Dingen. Bei uns allen ist es aber ein ständiges Auf und Ab, ein Kampf, würde ich es mal formulieren. Ein Ringen, zu sagen, Herr, ich will voll sein von dir, voll sein von deinem Geist. Manchmal ist das anstrengender, als voll zu sein von dem eigenen. Manchmal will er Dinge von dir und mir, die sind uns vielleicht nicht so angenehm. Manchmal leitet er uns vielleicht Wege, die wir selber nicht gehen würden. Aber das Ergebnis, wenn er es ist, der dich und mich leitet, wenn er es ist, der eine Gemeinde leitet, das Ergebnis ist immer geistliches Ergebnis. Wenn dein und mein Fleisch uns leiten, ist das Ergebnis immer ein fleischliches Ergebnis. Dazwischen gibt es kein Grau. Er ist der Chef oder wir sind der Chef. Und deshalb haben auch so viele Erweckungen, glaube ich, damit begonnen, dass Menschen Buße getan haben. Weißt du, nicht Buße im Sinne von sich schlecht machen und ich bin nichts und ich kann nichts, sondern wirklich Buße tun im Sinne von, ich bin bereit, mich wieder unter deine Wege unterzuordnen. Das muss nicht immer mit dem existenziellen Komplettzusammenbruch einhergehen. Martin Luther hat einmal gesagt, Buße ist ein fröhlich Ding. Aber es heißt eben nicht, ich bin der Chef, nicht ich treffe die Entscheidungen, sondern sein Geist. Und wenn wir das ehrlich meinen, im eigenen Leben, deshalb habe ich euch am Anfang gefragt, wenn wir das ehrlich meinen, dann wird er immer darauf reagieren. Weil es sein größter Wunsch ist, dass er dein und mein Leben erfüllen darf. Und ich glaube, auch wenn wir als Gemeinde ehrlich sind und sagen, Herr, wir gehen geistlich, vielleicht auch mal physisch vor dir auf die Knie und sagen, du bist der Herr, nicht wir. Du bist es. Weißt du, dann nimmt er das, glaube ich, sehr ernst. Und dazu will ich euch heute Morgen ein bisschen ermutigen, ja? Denn das Pfingstfest, was damals kam, wisst ihr, das war der Schlüsselmoment für die Jünger. Wir haben es vor 2 Wochen gefeiert. Genauso wie der Schlüsselmoment im Dienst von Jesus, dieser Taufmoment war, genauso war das der Schlüsselmoment am Pfingsten für seine Jünger, dass Jesus zu ihnen sogar gesagt hat, geht nicht weg von Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Müsst ihr euch mal überlegen. Er sagte sogar, probiert's noch nicht einmal vorher. Wartet, bis diese Kraft auf euch ist. Denn nicht ihr für mich, sondern er durch euch. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn wir für ihn versuchen, Geistliches zu bewirken, wisst ihr, was meistens das Ergebnis ist? Burnout. Dann versuchst du zu brennen aus eigener Kraft. Aber wenn der Heilige Geist dich entzündet, der kam wie Feuerflammen auf sie, auf jeden einzelnen Kopf. Wenn der Heilige Geist dich und mich neu entzündet, dann gibt es ein Brennen, ohne auszubrennen. Deshalb verbrannte auch der Busch nicht, als Mose ihn begegnete. Und jetzt ist immer wieder die Frage, weißt du, wir sind nach Pfingsten. Für uns ist das kirchengeschichtlich alles klar. Da werden die wenigsten widersprechen, gehe ich zumindest davon aus. Aber die Frage ist doch, sind wir uns dessen immer wieder bewusst? Es ist nur der Heilige Geist, der dich und mich zu einem echten, kraftvollen, feurigen, fruchtbringenden Nachfolger machen kann. Nur er. Es bist nicht du, es ist nicht deine Leistung, es ist nicht dein Intellekt. Schau mal, die ersten Jünger, die waren Fischer, die konnten wahrscheinlich noch nicht mal ordentlich lesen und schreiben. Das war ein einfacher Stand damals. Die mussten hart arbeiten, jeden Tag auf rauer See. Aber als der Heilige Geist sie erfüllte, da predigten sie, dass alle Umstehenden sagten, woher habt ihr diese Vollmacht? Was seid ihr für Typen? Sowas haben wir noch nie erlebt. Wisst ihr, da waren damals Schriftgelehrte dabei, die hatten jahrelang studiert. Und die waren irritiert, weil sie sagten, wer um alles in der Welt seid ihr denn? Es ging uns mitten durchs Herz, heißt es an einigen Stellen in der Schrift. Das war nicht Intellekt, das war nicht Rhetorik, versteht ihr? Das war Kraft. Kraft. Durch den Heiligen Geist. Und deshalb müssten wir eigentlich mehr Energie damit verbringen, als Gemeinde und auch als Einzelne nach dieser Kraft zu streben, als in menschlichen Aktivismus zu verfallen. Ich will euch jetzt nicht nahe treten und ich weiß, das, was ich jetzt sage, damit will ich auch niemandem Unrecht tun, weil ich auch ehrlich bin und sage, ich weiß nicht, ob ich es tun würde, wenn ich jetzt in dieser Gemeinde Mitglied wäre, aber ich möchte es trotzdem einmal kurz ansprechen. Vielleicht sollten wir uns alle hinterfragen und sagen zum Beispiel, wo treffen wir uns denn als Gemeinde und ringen wirklich darum? Wann ist das letzte Mal passiert, dass sich die ganze Gemeinde oder ein großer Teil getroffen hat und gesagt hat, Herr, wenn du dein Haus nicht baust, dann können wir es eigentlich lassen. Wisst ihr, dann verschleppen wir eigentlich den Konkurs, weil wir menschlich es nicht auffangen werden. Davon bin ich überzeugt. Ich sage das heute mal ganz hart. Wenn das jemand nicht mag, müsst ihr selber prüfen. Aber wenn der Geist Gottes nicht neu kommt in diese Gemeinde oder auch in viele, viele andere, dann verschleppen wir das Ende. Nichts anderes. Weil menschlich werden wir es nicht rumreißen. Ich möchte euch jetzt noch mal kurz 7 Punkte geben, die der Heilige Geist alle in unserem eigenen Leben und in unserem Glaubensleben tut. Und zum Schluss möchte ich euch noch 3 Punkte geben, wo ich uns alle, ich bin im selben Boot, ermutige, wie können wir ihn denn neu immer wieder einladen. Ich mache diese Punkte kurz. Nochmal, der Heilige Geist ist Gott in uns. Jesus ist beim Vater. Der Vater ist in den Himmeln. Aber der Teil der Trinität, der heute hier ist, ist der Heilige Geist. Wir müssen den Heiligen Geist nicht, der sucht nicht seine eigene Ehre, versteht ihr? Der Heilige Geist macht Christus groß. Der Heilige Geist weist oft auf den Vater hin. Er ist nicht der Teil in der Trinität, der sagt, ich muss ins Zentrum ständig. Aber wenn wir nicht verstehen, dass er der gleiche Teil der Trinität ist, dann werden wir ihn oft eben nicht suchen. Dann werden wir nicht seine Erfüllung suchen. Dann werden wir ihn entweder vergessen oder betrüben. Und davor warnt uns die Schrift, betrübt nicht den Heiligen Geist. Dämpft ihn nicht. Denn er ist es, der hier heute wirkt unter uns. Also lasst uns als erstes uns das bewusst machen, der Heilige Geist ist der dritte Teil der Trinität. Der Heilige Geist ist der Teil, der uns Offenbarung schenkt. Weißt du, wenn du die Bibel zum Beispiel liest oder wenn du betest und sagst, Herr, ich brauche eine Erkenntnis von dir, ich brauche Weisheit von dir, ich weiß nicht, wie es weitergeht in meiner Lebenslage. Es ist der Heilige Geist, der dich leiten und führen will. Es ist der Heilige Geist, der dich erfüllt, um deine Entscheidungen gut zu treffen. Weißt du, wenn du Unternehmer bist zum Beispiel, wir leben aktuell ja auch in Situationen, dass man manchmal überhaupt keine Idee hat, was kann in 2 oder 3 Jahren denn jetzt richtig oder falsch sein. Ich muss vielleicht heute eine Entscheidung treffen, aber ich weiß überhaupt nicht, was ist nächsten Monat. Der Heilige Geist weiß es. Wenn du die Bibel liest, ich erlebe so oft, dass Christen zu mir sagen, lasst uns auch da mal ehrlich sein, ja. Die allermeisten Christen haben nicht die Gefahr, dass sie zu viel Bibel lesen. Und das hat einen Grund, weil für viele Christen die Bibel trotzdem irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln ist. Und wenn du ganz ehrlich Menschen fragen würdest, ermutigt dich das, wenn du da drin liest, dann glaube ich, würde es doch viele geben, die sagen, manchmal ja, manchmal aber auch nein und manchmal verstehe ich gar nichts. Auch das hängt aber damit zusammen, weißt du? Der Heilige Geist ist der, der seine Schrift öffnet. Manche Dinge sind bewusst verborgen, sagte schon Jesus, damit er selbst sie wieder öffnen darf. Nennt man auch eine Offenbarung. Du bekommst plötzlich etwas zu sehen und zu erkennen, was du gar nicht erkennen könntest ohne den Heiligen Geist. Der dritte Punkt haben wir schon darüber gesprochen, der Heilige Geist schenkt uns Kraft für alles, aber eben auch Kraft für die geistlichen Dinge, Kraft zur Verkündigung, Kraft in schwierigen Momenten durchzuhalten, Kraft deinen Glauben zu bezeugen. Ist das immer leicht? Nein. Es gibt wahrscheinlich viele, viele Regionen der Welt, wo es noch schwieriger ist, aber sind wir auch mal ehrlich, auch am Arbeitsplatz. Wenn dein Kollege dich montagmorgens fragt, na, was hast du denn gestern Schönes gemacht? Bist du dann immer in der Stimmung zu sagen, du, ich war gestern Morgen im Gottesdienst, war ein Knaller, ich habe dich vermisst. Ja? Oder sagst du, ach gestern, ja, wir waren ein bisschen mit der Familie spazieren gewesen, Wetter war ja ganz gut. Na, kann man eine Entscheidung treffen, jedes Mal neu. Aber die Frage ist doch, wenn er dir die Kraft dazu gibt, dann ist es nicht schwer. Dann musst du dich nicht mental eine Stunde darauf vorbereiten, wenn mein Kollege mich trifft. Ich werde es ihm sagen, heute werde ich es ihm sagen. Nein, heute werde ich dich nicht verleugnen, Jesus. Wenn die Kraft da ist, dann fließt's. Das ist so. Punkt 4, er ist unser Lehrer, sagt Jesus. Wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Wie schön ist das, dass wir nicht wissen, wir sind abhängig von irgendeinem Superpastor oder von irgendeinem geistlichen Guru, sondern wir sind abhängig vom Heiligen Geist, sagt die Schrift. Er ist unser Leiter und Lehrer. Und das Schöne ist, er weiß auch ganz genau, was jeder von uns heute Morgen hier braucht. Ich hoffe sehr und bete dafür, dass der Heilige Geist auch diese Botschaft benutzt, um jeden von euch genau das hören zu lassen, was er oder sie braucht. Der eine oder die andere braucht mehr Ermutigung, die andere Person braucht vielleicht auch mal liebevollen kleinen Schubs zu sagen, jetzt geh mal los. Das kann er alles tun, weil er einfach unser ganz persönlicher Lehrer ist. Der Heilige Geist schenkt uns Gaben, ne? Auch das könnte ein Fettnäpfchen sein, aber wenn ich ehrlich bin, mir ist es egal. Weil der Punkt ist, die Bibel spricht so viel über diese Gaben des Geistes. Jetzt können wir natürlich sagen, als Christen, die halt in diesem Land recht einfach oft vor sich hin leben, können wir sagen, ach naja gut, brauche ich das? Will ich das? Will ich das? Ich meine, niemand muss es haben. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist sagt, ich bin bereit, euch geistliche Gaben zu geben, die euer irdisches Vermögen weit übersteigen. Also sorry, ich kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen das nicht wollen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also das darf jeder selber prüfen. Aber wenn du mich fragst und jemand würde mich fragen, willst du mehr von seinen Gaben? Ich bin der Erste, der in der ersten Reihe steht und sagt, ja. Du entscheidest für dich. Aber ich stehe in der ersten Reihe. Weil ich sage, jede geistliche Gabe, die er mir geben kann, ist das Kostbarste, was ich wahrscheinlich auf dieser Erde außer ihm selbst jemals empfangen werde. Und wenn er mir übernatürliche Gaben gibt, was für ein Potenzial, weißt du? Und jetzt gibt's manchmal Christen, die dann sagen, jo, wenn der Herr will, kann er mir das ja geben. Ich sitze seit 30 Jahren hier. Das kann man machen. Aber er wird's dir so nicht geben. Weil nämlich deine Haltung da nicht stimmt. Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Aber im Normalfall sagt die Bibel, die ich lese, strebt nach den geistlichen Gaben. Strebt danach. Das ist ein Unterschied, ob du sagst, Herr, hier bin ich, ich bin durstig, ich brauche mehr von dir. Oder ob du sagst, wenn er will, hätte es mir geben können. Seit 30 Jahren habe ich nichts davon gemerkt, also weiß ich es auch nicht. Kann man so oder so handhaben, muss jeder selbst entscheiden. Ich sage, Herr, hier bin ich, ich brauche mehr von dir. Und du kannst selber prüfen, was davon ist Stolz und was ist Demut. Das darfst du selbst prüfen. Der Heilige Geist leitet uns. Und das ist so gut, weil er uns einfach auf wunderbaren Wegen leitet. Und manchmal sind seine Wege anders als unsere, wisst ihr? Auch da ist es eine Frage von echter Demut zu sagen, Herr, willst du das oder nicht? Ich habe das schon oft erlebt in meinem Leben, wisst ihr, dass ich predige jetzt seit 25 Jahren. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich eine Predigt vorbereitet hatte mit 8, 9 Seiten, wo ich Stunden dran saß. Und dann saß ich Samstagabend in meinem Studierzimmer, meine Frau kann das bezeugen, oder am Sonntagmorgen und hatte plötzlich innerlich den Eindruck, wie wenn der Geist Gottes zu mir sagt, ich möchte, dass du über was anderes sprichst. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, naja gut, das ist ja Firlefanz. Weißt du, aber wenn du dich 3 Tage vorbereitet hast und du musst dann eine Entscheidung treffen, gehe ich nach vorne und bin eigentlich blank, oder gehe ich nach vorne und habe etwas, was wahrscheinlich sogar irgendwie vernünftig rüberkommen könnte. Dann musst du dich entscheiden. Und da habe ich einmal mit Gott wirklich gerungen und habe wirklich gesagt, Herr, ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt da nach vorne zu gehen. Und dann wird es vielleicht schlecht werden und vielleicht wird es dann auch unangenehm. Ich habe doch jetzt was vorbereitet, ich mache das, okay? Und dann kam mir einmal der Gedanke in den Sinn, wovor hast du Angst, dass du dich blamierst oder dass ich mich blamiere? Weißt du, manchmal kostet das auch einen Preis, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Weil er nicht immer genau den Weg nimmt, der uns der bequemste ist. Der Heilige Geist, letzter Punkt, bewirkt deine Veränderung. Nicht du bewirkst sie. Auch nicht unsere Bemühungen bewirken sie, sondern es ist die Frucht des Geistes. Und das ist jetzt mein letzter Punkt und dann komme ich schon zum Schluss, aber den möchte ich euch noch kurz mit ans Herz geben. Wisst ihr, ich glaube auch, dass viele Christen so enttäuscht und ausgebrannt sind, weil sie das oft über Jahre selbst versucht haben. Herr, ich kriege das für dich doch hin. Ich reiß mich zusammen. Meine Lieblingssünde, die werde ich ab heute nicht mehr tun, verspreche ich dir jetzt. Heute zum 12., zum 100. Mal. Ich rufe sogar meinen besten Freund an und bekenne ihm diese Schuld. Dann habe ich noch mehr Druck, dass ich sie ab jetzt nicht mehr für dich tun muss. Ich verspreche dir, ich werde mich bessern. Oder du versuchst, Geistliches besser hinzukriegen. Ab morgen lese ich mehr in der Bibel. 100%. Ich stehe sogar eine Stunde früher auf, Herr. Kennt ihr das? Diese Versprechen? Wenn irgendwas gut ausgegangen ist in deinem und meinem Leben, dann bist du so dankbar und versprichst dem Herrn alles Mögliche. Wisst ihr, der Punkt ist, es ist doch nicht möglich. Wie willst du und ich, wie wollen wir uns denn selber verändern? Das ist ja dann, ich sag mal, Persönlichkeitstraining. Gut, vielleicht klappt's auch mal in irgendwelchen Situationen. Aber was ist das denn für eine unglaubliche Last? Und schaut, jetzt sagt eben Gott in seinem Wort, er selbst, der Heilige Geist, bringt die Frucht des Geistes in uns hervor. Der Geist bringt die Frucht des Geistes. Das Fleisch bringt die Frucht des Fleisches. Deshalb spricht Paulus ja im Galaterbrief über diese beiden Pole. Ne? Und er sagt eben, wandelt im Geist, dann werdet ihr die Frucht oder das Werk des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, es ist nicht so, dass du mehr in den guten Dingen wandelst, und dann kommt auch ein bisschen mehr vom Heiligen Geist hinterher. Sondern es ist genau andersrum. Paulus sagt, wandel mehr in seinem Heiligen Geist. Lass dich von ihm erfüllen. Bitte darum, dass er dich mehr erfüllt. Und wenn er dich mehr erfüllt, dann bringt er seine Frucht automatisch mit, weil es ist seine Frucht. Wenn er dich mehr erfüllt, dann wird seine Liebe mehr durch dich strahlen. Wenn er dich mehr erfüllt, wird sein Mut durch dich strahlen und wirksam werden. Wenn er dich mehr erfüllt, dann wirst du vielleicht plötzlich eine Situation völlig anders einschätzen und wirst eben nicht sagen, es ist alles hoffnungslos, es ist alles furchtbar, sondern plötzlich denkst du, der Herr ist doch mein Hirte, wovor sollte ich mich fürchten? All diese Frucht, Liebe, Freude ist übrigens auch eine Frucht des Geistes. Ne? Liebe, Freude, was gibt's noch? Freundlichkeit, Geduld, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung. Oh, wow, Selbstbeherrschung. All das, sagt die Bibel, ist die Frucht des Heiligen Geistes. Weißt du, und jetzt sind wir nicht angehalten, dass wir uns gegenseitig beurteilen sollen. Oh, guck mal, so wie der drauf ist, der ist aber nicht im Geist, du. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Er ist der, der uns beurteilt, uns alle. Aber unsere Aufgabe ist, dass er sagt, leb erfüllt vom Heiligen Geist. Und wenn du selbst über dich erschrickst und sagst, wie konnte mir denn sowas Blödes gestern rausrutschen? Passiert mir auch ab und zu, ne? Euch vielleicht nicht oder so. Wie konnte ich denn sowas sagen? Wie konnte ich denn gestern wieder so kleingläubig sein? Wie konnte ich denn vorgestern wieder irgendwie das und jenes? Versteht ihr, immer dann, wenn uns was auffällt oder wir über irgendetwas erschrecken, dass wir plötzlich merken, ho, da habe ich jetzt aber die ganz schön krass menschliche Frucht gezeigt. Weißt du, dann bringt es überhaupt nichts, wenn du dich verurteilst oder schlecht machst, sondern das Einzige, was dann Sinn macht, ist mehr von ihm. Hin zu ihm. Weißt du, was machst du, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und dann geht dieses rote Lichtlein vorne an mit diesem kleinen Tanksymbol? Was machst du dann? Sagst du, oh, wenn das angeht, ärgere ich mich 3 Wochen? Oder dann versuche ich das Auto die nächsten 2 Tage zu schieben, um nicht noch weniger ins Minus zu gehen? Nein, du fährst zur Tankstelle. Und wenn bei dir das Symbol angeht und rot leuchtet oder gelb und sagt, hey, du bist aber ganz schön ausgebrannt, da ist keine Freude mehr in dir. Du hast auch keinen Mut, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, nächstes Fettnäpfchen, du hast auch keinen Bock, anderen von Jesus zu erzählen. Also du kannst sagen, ja, ich bin nicht so der Typ zu, ich bin ich einfach nicht. Okay, musst du selbst beurteilen. Aber wenn das kleine Leuchtsymbol angeht, dann mache ich dir Mut, fahr an die geistliche Tankstelle. Werde voll des Heiligen Geistes. Da brauchst du nicht lamentieren, da brauchst du auch nicht mit 12 Leuten drüber reden, du musst tanken. Ganz einfach. Und deshalb sagt die Bibel an so vielen Stellen, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das sagt sie. Das ist kein Zusatzwunsch für die 10% charismatischen Christen, ihr Lieben. Das ist der Appell an alle. Werdet voll des Heiligen Geistes. Und deshalb gibt's jetzt, komme ich gleich zum Schluss, Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht voll süßen Weins, was Ausschweifung ist oder hervorbringt, sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Hier haben wir wieder diesen Widerspruch. Nicht das Fleisch erfüllen, nicht irgendwelche alternativen Dinge, wo du denkst, die könnten dir jetzt ein bisschen mehr Freude bringen, sondern wenn du mehr mit ihm leben willst, sagt die Bibel, dann geh an die Quelle, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Und dann gibt uns hier Paulus sogar einige Anweisungen, und da möchte ich euch jetzt noch drei zum Abschluss vorstellen. Er sagt, redet zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Weißt du, das nennen wir heute, wie nennen wir das heute in der Regel? Ich habe es schon gehört. Lobpreis. Genau da, sagt Paulus, passiert das, wenn du ehrlichen Herzens den Herrn anbetest, dann ist das wie wenn du geistlich auftankst. Und das ermutigt uns Paulus oder die Bibel seit 2000 Jahren, weißt du? Das ist nichts Neues. Werdet voll, indem ihr zueinander mit Psalmen oder eben auch mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern singt. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Das ist dann der nächste Schritt. Das heißt, du kannst auch im Innersten ihn anbeten. Kannst du jeden Tag tun, wenn du Fahrrad fährst oder wenn du mit deinem Hund spazieren gehst oder wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, dann bete ihn doch im Herzen an. Sag, Heiliger Geist, Jesus, Vater, wie gut, dass du mit mir da bist. Erfüll du mich, du bist wunderbar. Sag alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Auch das ist wichtig, ne? Ordnet euch einander unter. Wenn wir immer auf Krawall gebürstet sind, ne? Ich meine, auch da möchte ich jetzt niemanden persönlich, ich sage es allgemein, würde ich jeder überall anders genauso sagen, aber ich glaube wirklich, wenn wir übereinander schlecht reden zum Beispiel, ich glaube, es gibt kaum was, was den Heiligen Geist so betrübt wie das. Weil du redest über seine anderen Geschwister. Ob du das persönlich mit manchen einverstanden bist oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber dann suche doch das ehrliche und demütige Gespräch und rede nicht über andere. Strebt nach der Kraft des Heiligen Geistes. Auch darüber spricht dann die Bibel ganz oft, ne? Lukas 11, Vers 13, Jesus selbst. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, und das ist jetzt wichtig, da steht nämlich eigentlich hier das Wörtchen gar nicht, wie viel wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Weißt du, das ist so wichtig, dass das hier zumindest in dieser Übersetzung hier in Klammer steht. Warum? Weil wir nämlich sonst in die Gefahr kommen können zu denken, ja, ich habe ihn aber doch. Er ist doch da. Ja, der ist da. Aber trotzdem sagt die Bibel immer wieder, werdet voll. Lass dich erfüllen. Schiebe ihn nicht in die letzte Ecke deines Lebens, sondern lass ihn raus und sag, Herr, hier bin ich. Ich brauche mehr von dir. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wann hast du das letzte Mal den Vater im Himmel gebeten, ich brauche mehr von deinem Heiligen Geist? Eigentlich, glaube ich, sollten wir es als tägliches Gebet vor ihm bringen. Und mein letzter Gedanke, und damit schließe ich ab, auch das sagt die Bibel ganz klar, strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes. Strebt danach. Und hier gibt es auch noch eine schöne Stelle, schaut mal hier, Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und jetzt, Herr, zieh ihre Drohungen an. Das ist die Stelle, wo die Gemeinde damals zusammenkam, weil sie
durch schwierige Zeiten gingen. Und jetzt beten sie gemeinsam, verleih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst. Die Hand des Herrn ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen Jesu, deines heiligen Knechtes, Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Wisst ihr, das war nicht Pfingsten, ne? Das war deutlich danach. Aber sie kamen zusammen. Sie sagten, Herr, wir haben gerade eine schwierige Zeit. Wir kommen in Einheit zu dir. Wir brauchen deine Kraft. Und zwar, dass du selbst Wunder tust unter uns und dass du uns Freimütigkeit gibst, Zeugen für dich zu sein. Und dann wurden sie wieder mit Heiligen Geist erfüllt. Ich weiß, das Thema ist gar nicht so leicht, weil unser Verstand es eben nicht ganz fassen kann. Geht mir ja genauso. Aber ich glaube, es ist auch nicht wichtig, dass wir es 100% verstehen. Es ist wichtig, dass A, unser Herz ehrlich ist, nämlich aufrichtig und demütig ihn die Erde zu geben und damit unser Herz nicht hart und bitter ist, sondern weich und sagt, Herr, hier bin ich, erfüll mich neu mit deinem Geist. Ich glaube, dafür wird uns der himmlische Vater einmal, wenn er es überhaupt tut, aber dafür wird er uns fragen. Hast du danach gehungert, gestrebt? Warst du der oder diejenige, die gesagt hat, ich brauche mehr von dir? Ich wünsche dir ganz persönlich und auch uns als Gemeinde, aber auch jedem von uns persönlich, dass wir diesen Hunger wieder neu entfachen. Lass dich nicht von Dingen aus der Vergangenheit bremsen. Hab keine Angst vorm Heiligen Geist. Du hast ja einige Stellen jetzt neu mit mir zusammen gelesen, wie oft die Bibel genau darüber spricht. Und ich mache dir aber auch Mut, lass dich von ihm neu erfüllen. Sag, Herr, ich brauche dich für alles. Für mein tägliches Leben, für meine Ehe, für die Zeit, die ich in deinem Wort verbringe, für die Rolle, die ich in meinem Beruf habe oder in deiner Familie. Ich brauche deinen guten Geist. Und wie viel mehr, sagt Jesus, wie viel mehr wird unser Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Das ist eine Verheißung. Wenn du ehrlich bittest, wird er es tun. Okay, ihr Lieben, ich danke euch und weiß es gar nicht so richtig, wie man den Abschluss macht. Lass uns mal zusammen aufstehen, jeden, den es möglich ist. Ich würde gerne ein Gebet sprechen und lad uns ein. Wenn du das möchtest, dann bete es doch einfach gemeinsam mit mir. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn ich Satz für Satz vorspreche, und wenn du das möchtest, dann mach es zu deinem eigenen Gebet und spreche es einfach laut nach. Lass dich jetzt nicht von Formulierungen abhalten. Ich glaube, es geht jetzt darum, Gott eine Antwort zu geben und zu sagen, Herr, hier bin ich. Erfüll mich neu. Vergib, wo ich dich vielleicht manchmal aus den Augen verloren hatte, aber wie gut, dass du nicht nachträgst. Wie gut, dass du so gnädig und liebevoll bist. Erfüll mich neu. Ich bete Satz für Satz und ich lade uns ein, dass wir, wenn du es möchtest, dann sprich es mir bitte als dein eigenes Gebet einfach nach. Lieber Vater im Himmel, lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für dein Wort. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme jetzt neu zu dir. Ich will dich groß machen. Ich will abnehmen. Du sollst zunehmen. Durch deinen guten Heiligen Geist. Erfüll mich neu mit deinem guten Geist. Nimm alle Ängste weg, die mich daran hindern. Schenk du mir deine guten Gaben. Alles, was du mir geben möchtest, nehme ich dankbar an. Du bist mein Vater. Ich bin dein Kind. Dir sei alle Ehre. Amen.